Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Hamburger Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen ab 65 plus, werden wir wöchentlich online und analog von Dagmar Hürche für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeiten, beim Sitztanzen, bei Gesellschaftsspielen oder beim Yoga online mitzumachen. Alle Veranstaltungen werden kostenfrei angeboten und finanzieren sich ausschließlich durch Spenden. Schauen Sie doch einmal auf unserer Homepage herein. Wir würden uns freuen. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir uns spontan dazu entschlossen, diesen Podcast ins Leben zu rufen. Denn es ist uns wichtig, dass Zeitzeugen des letzten Weltkrieges die Möglichkeit bekommen, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich unsere Kinder, die Zeit von Krieg und Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Und gerade deswegen bin ich sehr dankbar darüber, dass ich diese Gespräche führen darf. Hallo Renate.
Hallo Uschi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um dich mit mir zu unterhalten. Renate, ja. Erzähl doch mal, wann bist du denn geboren?
1936.
Und wo bist du geboren, Renate?
In Breslau.
In Breslau. Das ist heute Polen, oder?
Ja.
Okay. Und was sind so deine ersten Erlebnisse aus der Kriegszeit? Oder an was kannst du dich am besten erinnern?
Noch vor 45.
Ja.
Ja, dann war eigentlich... bin ich sehr behütet aufgewachsen, okay. Bin von allem nicht informiert worden. Mhm. Also sagen wir mal so, meine Eltern haben alles von mir ferngehalten. Mhm. Ich habe zwar mitgekriegt, dass Fliegeralarm war, dass sowas war, dass wir in den Bunker mussten, mhm. auch mal auf den Schulweg, mhm. dass ich was einkaufen wollte und da in den Fliegeralarm reingekommen bin. Mhm. Ja, das war eigentlich vor 45 eigentlich alles.
Das ist super, dass du eigentlich dann eine relativ behütete Kindheit hattest, obwohl ja Kriegszustände waren. Ja. Ging aber auch mit Sicherheit damit zusammen, dass dein Vater zu Hause war. Meinst du?
Mein Vater war zu Hause, der hat in der Mühle gearbeitet als Ingenieur. Mhm. Maschinenbauingenieur, der durfte gar nicht weg. Der war, ich weiß nicht.
Dienstwichtige Tätigkeiten waren das, ne?
Ich weiß nicht, wie die Bezeichnung war damals. Habe ich kein.
Kriegsdienstwichtige Tätigkeiten, glaube ich, hieß das.
Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht bestätigen, wie es hieß. Aber er war eben in der Mühle geblieben, musste da sein, musste auch im Luftschutzkeller mit sein. Also aufpassen, dass die Leute alle in den Luftschutzkeller gingen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe da nicht viel mitgekriegt. Fliegeralarm schon, dass wir in den Keller mussten, das ja, aber mehr auch so nicht.
Und wie war das dann, wenn Fliegeralarm war? Habt ihr dann eure Sachen packen müssen und seid mit Sack und Pack in den Keller gelaufen? Oder wie ist das
gewesen? Ich weiß, dass meine Mutter immer einen Notkoffer hatte.
Ja.
Einen kleinen Koffer, wo Papiere, Geld, wo sowas drin war, was sie mitgenommen hat. Dann natürlich das Baby. Meine Schwester war ja erst ein halbes Jahr. Ja, und ich habe meine Puppe geschnappt und dann sind wir runter in den Keller.
Ja.
Der war drüben in der Mühle. Also im Haus selbst hatten wir keinen Luftschutzkeller. Wir mussten drüber in Betrieb, da in Keller. Mhm.
Und kannst du dich noch an deine Gefühle so in dem Keller erinnern, denn du warst ja nicht mehr ganz so klein. Wie war das mit den Ängsten? Und wie lange war man in so einem Keller drin?
Also das kann ich nicht sagen, wie lange wir da waren. Es war wohl eine ganze Zeit, bis wir wieder die Sirene heute, bis also der Alarm vorbei war, die Entwarnung kam, war eine ganze Zeit. Ja, wir waren Angestellte von der Mühle und wir, die da drüben in den Häusern wohnten, die waren alle da unten. Da waren Notbetten drin, das kann mich noch erinnern, da waren so Metallbetten, die da aufgestellt waren. Und sonst saßen wir eigentlich nur da unten in diesem einen Raum.
Das ist auch eine furchtbare Situation, ne? Wenn man da in so einem Keller sitzt und weiß gar nicht, wie das weitergeht, dieses Ungewisse.
Ich sage ja, ich habe da eigentlich auch, weiß nicht, ob ich da nur große Angst hatte, weil ich überhaupt nicht wusste, was los ist, so ungefähr. Also meine Eltern haben da nicht so Angst geschürt, sagen wir mal so.
Super, ja, ist auch richtig.
Dass sie gesagt haben, das ist so Angst. Nee, das haben die eigentlich nicht gemacht. Die haben mich gedacht, die haben mich recht verschont mit allem.
Und wie ging es dann nachher weiter, als der Krieg zu Ende war?
Bevor der Krieg zu Ende war, hat mein Vater uns, wir mussten aus Breslau raus, weil Breslau Festung zur Festung erklärt wurde. Sollten Frauen und Kinder alle raus. Und die wurden auch eben irgendwo hingebracht. Ich kann nicht sagen, wie die Organisation von den anderen war. Bei uns in der Mühle waren wir die Einzigen, die weggemusst hätten, weil wir die einzigen Kinder waren. Und da hat mein Vater uns genommen, hat uns ins Riesengebirge zu Verwandten gebracht. In der Annahme, dass wir da gut aufgehoben sind. Er konnte natürlich nicht wissen, dass da auch der Befehl kommt, dass alle, die nicht ortsansässig waren, raus mussten.
Ja, da ging das Theater los, ja.
Und da hat mein Vater uns dann genommen, ist mit uns zum Bahnhof gefahren im hohen Schnee. 45 im Januar war ein sehr hoher Schnee mit dem Kinderwagen. Soweit ich mich erinnern kann, haben sie den Kinderwagen auf den Schlitten draufgepackt und sind damit zur Bahnstation gefahren. Und da hat uns mein Vater in einen Zug, der da kam, reingesetzt. Das waren, so wie ich das noch in Erinnerung habe, Soldaten, die der Fronturlaub hatten, weil sie verwundet worden sind oder was. Richtung Deutschland. Wir waren ja Schlesien, war ja immer mehr im Westen rüber sollte. Und wir sind aber im Westen nicht angekommen, sondern in der Tschechei. Wir sind in Prag gelandet. Da hat man uns dann erzählt, dass der Zugführer, der Lokführer, ein Tscheche gewesen ist und gesagt hat, nee, ich fahre nicht mehr dahin, ich fahre da, die Weichen anders gestellt hat oder was weiß ich. Jedenfalls sind wir in Prag gelandet. Wir waren nicht die Einzigen, die da gelandet sind. Wir waren eine große Gruppe nachher, da im Prager Schloss, im Prager Schloss gewesen. Und von da aus hat man uns dann auf Heuwagen waren das, was die Bauern für die Heuernte.
Ja, ich weiß.
Da hat man uns dann draufgeladen und hat uns dann auf Dörfer verteilt.
Und da hattet ihr gar keinen Einfluss drauf, wo ihr hin wolltet, ne?
Nein, gar nichts.
Und wusste dein Vater zu dem Zeitpunkt noch, wo ihr gelandet seid?
Nein.
Ist auch schrecklich.
Mein Vater hatte keine Ahnung, wo wir gelandet sind. Die haben ihm wohl nur gesagt, nein, der hat ja nur mitgekriegt, dass wir in diesem Zug gesetzt worden sind. Ja. Und ich vermute mal, ich weiß das nicht, aber ich denke mal, dass meine Eltern gedacht haben, wenn wir nach dem Westen kommen, meine Mutter hat einen Bruder in Halle, dass wir da vielleicht erstmal eine Anlaufstelle hatten, wo wir auch Kontakt eben mit meinem Vater hätten aufnehmen können.
Ja, nachvollziehbar,
Aber wie gesagt, ich weiß das nicht hundertprozentig. Das ist nur meine Vermutung. Wir haben auch mit meiner Mutter später nie darüber gesprochen. Wie das alles gewesen ist damals. Jedenfalls sind wir da in der Tschechei gelandet. Das war Grenze zwischen Böhmen und Mähren, nannte sich das damals. Die eine Seite war nur Tschechisch, die sprachen nur Tschechisch und die andere Seite sprach mehr Deutsch.
Ja.
Mit denen haben wir dann auch einigen Kontakt gehabt und haben da auch noch Leute kennengelernt, die da auch raus mussten. Ja, und wir sind wieder da. Ich weiß auch nicht, wie lange, aber wir sind im Januar aus Breslau raus.
Ja.
Also man kann sich die Zeit ausrechnen. Und wir sind bis Mai sind wir in Tschechien gewesen.
Okay. Mhm.
Wir sind am 8. Mai sind wir nachher in Eglau gelandet.
Ja.
Da kann ich mich ganz genau dran erinnern, an den Tag, weil da der Jubel war von den Leuten, ja. Diese Befreiung, dass er ja. zu Ende war.
Ja. Ja.
Davor war, das sind so viele Stationen, die wir gewesen sind, was da alles passiert ist. Aber wie gesagt, diese Zeitspanne, bis dahin waren wir in der Tschechei.
Und wo habt ihr da in der Tschechei dann gelebt? Wart ihr bei einem Bauern oder wo wart ihr untergebracht?
Ja, das muss ein Bauer gewesen sein. Ein Knecht hatte er.
Bist du in der Zeit zur Schule gegangen?
Nein, gar nicht. Ich habe über ein Jahr keine Schule gehabt.
Mhm. Und wie ihr dann zurückgefahren seid oder nach Eglau gekommen seid, da hast du auch erzählt von der Zug, von dem Aufenthalt, wie das da gelaufen ist.
Ja, wir sind in diesem Dorf eben gewesen und da ist ein Treck vorbei durchgekommen mit Flüchtlingen, die da auch eben Richtung Westen wollten und die schon sehr viel Schwierigkeiten hatten, weil die Kinder eben auch nicht zu essen hatten, die bekamen nirgends was.
Ja.
Und die haben uns abgelehnt, uns mitzunehmen. Die haben gesagt, dass sie könnten uns nicht mit auf die Wagen nehmen oder hinterher, sie könnten uns nichts abgeben.
Ja.
Da hat meine Mutter sich entschlossen, viele andere sind mit denen mitgezogen.
Obwohl sie nichts zu essen hatten?
Nein, aber wie gesagt, keine kleinen Kinder gehabt haben. Das waren alles mehr Erwachsene.
Ja.
Da waren keine Kinder dabei.
Ja.
Wir waren eigentlich die einzigen Kinder.
Mhm.
Und wie gesagt, meine Mutter hatte da schon für Doris nichts zu essen. Und da hat sie sich entschlossen, da zu bleiben.
Mhm.
Und da haben wir aber dann, das war noch bevor der Einmarsch der Russen in den Ort kam, waren die Leute noch da durchgezogen.
Mhm.
Und dann waren wir noch da in dem Ort. Ja, und dann kamen die Russen, sind die da aus den Wäldern rausgekommen und eben in die Gebäude gekommen. Und haben dann die Frauen nachts rausgeholt. Und so.
Und
das kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war eine sehr schöne Zeit. Da haben wir viel Angst gehabt. Also vorher habe ich eigentlich nie Angst kennengelernt, in dem Maße. Aber da haben wir sie gehabt, ja.
Und das war jetzt, lass mich nochmal nachrechnen, das war jetzt im Sommer 45?
Nein, das muss ja vor Mai gewesen sein. Also das muss März, April gewesen sein. Ich weiß nicht genau, wann der Russe da einmarschiert ist. Aber jedenfalls sind wir ja von da aus dann, wie der Russe schon einmarschiert war, sind wir ja dann erst, wir waren in Brünn. Von Brünn hat man uns auch nicht mitgenommen. Da wollten wir mit einem Zug mitfahren. Das hat der Offizier auch abgelehnt. Das waren alles schwer verletzte Soldaten. Und da hat er gesagt, selbst die Russen nehmen keine Rücksicht darauf auf Rotkreuz.
Ja.
Der Zug kann also beschossen werden. Er kann keine Zivilperson mitnehmen. Erinnere ich mich, dass meine Mutter das damals so gesagt hat. Er kann keine Zivilpersonen mitnehmen, wir durften da nicht mit. Und von Brünn aus müssen wir, wie, weiß ich nicht, für da weitergelaufen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Entfernung war.
Mhm.
Aber wir sind tagelang wieder unterwegs gewesen, bis wir in Eglau angekommen sind.
Mir geht es darum, du warst ja zu dem Zeitpunkt dann so um die 9 Jahre alt.
Ja, ich wurde 9 dann.
So die Richtung. Mhm. Und hast das schon alles miterleben müssen, wie dann auch die Russen in den Ort einfielen. Ja, und welche Gräueltaten, anders kann man das ja nicht nennen, nach dem, was du erzählt hast, die da passiert sind. Ne?
Ja, das waren wirklich, das ist nicht einfach gewesen, was man da alles so mitgekriegt hat. Das stimmt.
hat dich das dein Leben lang weiter verfolgt oder hast du das irgendwo
Irgendwo habe ich das eigentlich vergraben, ja. Ja, bis jetzt zu diesem Gespräch, ja. Habe ich das eigentlich, oder beziehungsweise mich hat es schon mal berührt, wie der Syrienkrieg war, also wenn Kriege sind, ja. Wo auch wieder Leute flüchten müssen, dann habe ich auch oft gedacht, Mensch, das hast du auch alles miterlebt, ja. Diese Flucht und so, dass die Leute einfach nicht, die Politiker nicht daraus lernen, dass man dass sowas nicht wieder passiert.
Und überlege mal, und das ist 70 Jahre her. Und ja, trotzdem hat es dich dein ganzes Leben lang beeinflusst. Ne?
Ja, doch, irgendwie ja.
Ja, unbedingt. Erzähl noch mal diese Situation, von der du erzählt hattest, als die Doris im Kinderwagen.
Ach so, ja, wie wir von Prag auf die Dörfer, auf das Dorf dahin gebracht worden sind. Da waren das zwei Leiterwagen, also zwei Heuwagen. Auf den einen Heuwagen sind wir alle draufgesetzt worden. Und wir hatten alle ja ein bisschen Gepäck. Die Leute hatten alle einen Koffer und sowas mit. Und das wurde auf den anderen Wagen draufgeladen. Und da kam auch der Kinderwagen mit meiner Schwester da drauf. Mhm. Ja, und wie wir dann da in diesen Endort abgeladen worden sind, da hat einer zu meiner Mutter gesagt, da brauchen Sie gar nicht reingucken. Das Kind lebt sowieso nicht mehr. Das ist erfroren da oben. Aber wie sie den Wagen runtergeholt haben, lebte sie doch noch.
Gott sei Dank.
Hat sie angefangen zu weinen. Dann war meine Mutter.
Ja, natürlich. Oder? Natürlich.
Da war sie.
Und wie war das, als die Doris in dem Kinderwagen lag und der Zug war mit dem Mal weg? Das war doch die nächste Situation.
Ja, das war in Igla auf dem Bahnhof. Da waren wir alle. Waren wir mit Meeresosttrauern Leuten. Da waren Meeresosttrauer Professor, die wieder irgendwo zurück wollten in ihre Heimat. Und da waren eigentlich alles ältere Leute da drin. Und wir hatten uns mit einer Frau mit ihrer Tochter zusammengeschlossen gehabt. Das muss schon am Bahnhof in Brünn gewesen sein, dass wir die letzte Strecke zusammen gemacht haben. Denn mit der waren wir zusammen. Und die ist auch im Zug geblieben. Und der hatte gesagt, weil meine Mutter noch tschechisches Geld hatte, in Igla unten auf dem Bahnhof sind Geschäfte, da könnte sie sich noch was für uns Kinder zu essen machen. Mhm. Der Zug würde da auf dem Bahnsteig Stunden stehen bleiben. Und da sind wir beide runter, auch zur Toilette und Waschraum und so weiter. Und hat meine Mutter Lebensmittel gekauft, also Milch und irgendwelches Gebäck oder sowas, hatte sie mitgebracht. Alles für das Geld noch, was sie hatte. Und kommt zurück und ist da auf dem Bahnsteig der Zug nicht mehr da. Und der Kinderwagen war ja mit im Zug.
Ja.
Und dann haben wir Leute gefragt, wo der Zug hin ist. Da stand doch ein Zug. Meine Mutter konnte das gar nicht begreifen, dass der auf einmal weg sein sollte. Und dann hat einer gesagt, dass der Zug weiter weg auf andere Bahnsteige gefahren, auf den letzten Bahnsteig hingefahren ist. Wir sollten da mal gucken.
Ja,
ja, da sind wir den ganzen Damm da lang gelaufen und haben dann geguckt, wo der letzte Bahnsteig oder vorletzte Bahnsteig ist, wo der Zug wo stehen konnte. Und dann kamen wir da oben an. Ja, den Güterzug war das. Aber jetzt Leute da erkennen.
Ja.
Das war schwierig. Wir sind an dem Zug lang gelaufen und dann hat uns auf einmal jemand gerufen, kommt schnell, macht schnell, kommt schnell, die warten nur auf euch. Und dann sind wir in den Zug eingestiegen, die haben uns hochgezogen, das waren ja diese Güterwagen.
Dann. Und da kommt man ja schlecht drauf, ne?
Da haben die uns hochgezogen, ja, und dazu fuhr der Zug auch schon an. Der hat wirklich nur darauf gewartet, dass wir in den Zug wieder drin waren.
Und wo waren die Doris dann?
Die war in dem Zug drin.
Ach, da habt ihr aber wirklich Glück gehabt.
Ja, die war da, ja.
Also das ist, jetzt war ja deine ganze Jugend ziemlich durch Flucht und verschiedene Aufenthalte in verschiedenen Orten geprägt. Wie lief denn das mit der Schule dann damals? Du warst ja schon ein schulpflichtiges Kind.
Ja, ich bin in Breslau bin ich in die Schule gegangen. Das weiß ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr, in wie viele Jahre. Ich kann ja nur rechnen, dass ich vielleicht 3 Jahre da in der Schule, dritte Klasse war. Und wie wir dann nach Sachsen kamen, wir sind dann von, von der Tschechei aus bis Breslau wieder zurückgelaufen, jeden Tag etliche Kilometer. Ja. Meine Mutter wollte wieder in die Mühle zurück. Sie meinte ja, ja, vielleicht ist mein Vater da ja eben noch. Sie wollte wieder nach Hause mit uns. Und dann sind wir von da aus zu Fuß jeden Tag Kilometer weit gelaufen und sind dann im Juli, also so lange waren wir unterwegs, vom Mai bis Juli waren wir unterwegs von der Tschechei, von Iglau aus praktisch, bis nach Breslau. Ja, wir sind mit diesen Meerisch-Ostrauern, wir sind irgendwo noch eine Strecke mit dem Zug ja gefahren, aber es kann ich nicht sagen, wie weit das gewesen ist. Wir sind ja auch dauernd auf der Strecke stehen geblieben, Orte oder sowas hat man ja alles gar nicht mitgekriegt. Wir waren ja eingefärbt praktisch in diesem Waggon. Und irgendwo sind wir dann abgelöst, konnten wir nicht mehr mit denen weiterfahren. Weiß nicht, weil die abgebogen sind oder was. Jedenfalls sind wir von da aus dann über Warschau wieder runter bis nach Breslau zu Fuß gegangen dann, jeden Tag. Und da ist diese andere junge Frau mit ihrer Tochter auch mit uns gewesen. Mhm. Also wir sind dann immer praktisch zu fünf gewesen. Das Mädchen war auch so ungefähr in meinem Alter und meine Mutter hatte ja eben die Doris noch, die noch kein Jahr war.
Wir wollten ja aber noch mal hören, wie das mit der Schule lief. Da wollte ich noch mal drauf hinaus.
Ja, wir sind, wie gesagt, nach Breslau zurückgekommen und in Breslau sind wir ausgewiesen worden und sind dann nach Sachsen gekommen. Und in Sachsen bin ich dann von 46 bis 50 da in die Schule gegangen.
Okay. Und was hattest du mal für einen Berufswunsch? Was wolltest du mal werden? Ich komme da deswegen drauf, sage ich dir gleich.
Kindergärtnerin.
Genau, Kindergärtnerin. Das war ja dein Berufswunsch.
Ja, ich wollte was mit kleinen Kindern machen.
Ja, super. Ja. Konntest du das werden?
Nein, konnte es nicht, weil die Schulzeugnisse fehlten.
Ja, und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, was vielen Kindern, die jetzt mit ihren Eltern auf der Flucht sind, genauso geht. Wer denkt schon an Schulzeugnisse in der Situation?
Einmal hatte ich keine Schulzeugnisse von Breslau. Mhm. Da hat meine Mutter, wie gesagt, da haben die wohl nicht dran gedacht. Oder ich weiß jedenfalls nicht, ob wir Zeugnisse hatten, kann ich nicht sagen. Ob meine Mutter was hatte, das weiß ich also wirklich nicht. Ja. Ob sie da Papiere mit hatte, denn meine Mutter hatte ja, wie gesagt, den Koffer, wo sie Papiere alles drin hatte. Ob das Schulzeugnisse dabei waren, kann ich nicht sagen. Und dann von Sachsen, da haben wir immer nur ein Zeugnis bekommen, was wir zu Hause unterschreiben lassen mussten. Ich bin auf eine Dorfschule gegangen mit mehreren Klassen in eine. Und da haben wir hatten kaum Lehrer, wir haben noch auf Schiefertafeln geschrieben, weil wir keine Hefte hatten. Und da kriegten wir das Zeugnis nur mit zur Unterschrift und mussten es in der Schule wieder abgeben.
Siehst du?
Und wir sind 50 von Sachsen weggegangen, wieder sozusagen geflüchtet. Mhm. Und da habe ich natürlich keine Zeugnisse mitgehabt.
Ja. Und dann kann man doch sehen, dass diese Erlebnisse dein ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Das ist doch so.
Gewissermaßen, ja.
Ja, die Auswirkung dazu. Du konntest den Beruf nicht lernen, den du gerne gelernt hättest. Ja. Du hattest immer Defizite, die du irgendwo ausgleichen musstest. Eine harte Situation, finde ich wirklich. Und ganz ehrlich, wie hat das nachher dein weiteres Leben geprägt? Wo hast du die Kraft her? Das würde ich nochmal abschließend ganz gerne wissen. Wo hast du die Kraft gefunden, nach den Erlebnissen trotzdem optimistisch in die Zukunft zu gucken?
Tja, wo habe ich die Kraft hergekriegt? Ich weiß es nicht. Also ich denke mal von meiner Mutter. Meine Mutter war sehr optimistisch. Die hat sich nicht unterkriegen lassen. Die hat aus dem schlimmsten Dreck was gemacht, sagen wir mal so. Die hat uns wenn wir keine Sachen hatten, die hat aus alten Sachen was Neues genäht für uns und aus einer Wolldecke hat sie uns Wintermäntel in Sachsen genäht und sowas alles. Also meine Mutter war, sagen wir mal so, ein optimistischer Mensch, denke ich mal. Die hat uns die Kraft gegeben, dass Alles.
Also waren das ja eigentlich Vorbilder, gute, positive Vorbilder, die ihr trotz der schlechten Zeit gehabt habt, ne?
Ja. Und das obwohl, wie gesagt, so Missstände waren, ich habe mein Leben trotz allem einigermaßen gut gemeistert.
Schön. Doris, das ist wirklich schön, dass das so gewesen ist. Und das gönne ich dir von ganzem Herzen. Wenn du mir gegenüber sitzt, dann machst du immer noch trotz deines, darf ich das sagen, hohen Alters einen fitten Eindruck. Und ich finde das klasse.
Tu auch was dafür.
Ja, das ist wichtig. Und du hast auch noch ein tolles Verhältnis zu deiner Schwester Doris. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Ja. Liebe Renate, ich danke dir erst einmal. Ich möchte an dieser Stelle, das kann immer nur ein kleiner Abriss deiner Erlebnisse sein. Was anderes ist es nie. Wir wollen ja damit auch nur ein kleines Zeichen setzen, dass Krieg niemals das richtige Mittel ist.
Nein, nur Gräueltaten und Kummer und Leid bringt es nur an.
Ja.
Leider nichts.
Ja, und das für lange, lange Zeit.
Ja.
Ja. Ich danke dir ganz herzlich und ich möchte an dieser Stelle auch dann das Interview erst einmal wieder beenden. Und ich sage auch, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Gut.